Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Besucher, auch alle Zuschauer. Ich freue mich sehr, nach längerer Zeit mal wieder unter euch zu sein, euch zu sehen. Ich habe eben schon gesagt, viele neue Gesichter, die in der Gemeinde dazugestoßen sind, spricht für euch. Die Gemeinde lebt, das ist wunderbar. Macht weiter so. Ja, wir sind als Kleinstfamilie heute hier. Alex hat das eben schon erwähnt, Irina, meine Frau, Steffen, unser jüngster Sohn. Wir sind heute hier bei euch zu Besuch. Wir haben noch drei weitere Kinder. Die sind verheiratet mit ihren Partnern, die sind heute nicht hier, verständlicherweise. Irgendwann hört das ja mal auf mit der Familie und die Kinder gehen ihre eigenen Wege, im positiven Sinne meine ich, und deshalb sind sie nicht da. Das ist schön. Ja, unser Schwerpunkt in der Gemeinde, wir kommen aus der Gemeinde Stadtheide, für diejenigen, die uns nicht kennen oder mich nicht kennen, wir sind dort auch im Elsterdienst, wie Alex, wie Simon, wie andere bei euch, und unser Schwerpunkt bei uns in der Gemeinde ist Ehe und Familie und auf der anderen Seite auch Männer- und Frauenarbeit, und in dieser Arbeit dürfen wir stehen und wir tun das gerne und freuen uns, dass wir diese Arbeit tun dürfen. Vor ein paar Wochen hat mich der Heinz Meyer angesprochen, ob ich bei euch predigen könnte. Da haben wir auch gerne zugesagt. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil der Heinz ein ganz netter Mann ist und wir freundschaftlich verbunden sind. Und da überlegt man sich zweimal, ob man dann absagt. Ich weiß jetzt nicht die Gründe, warum ich hier predigen soll, ob jemand ausgefallen ist oder ob ihr einfach ganz aktiv das so plant, dass auch mal ein Kanzeltausch stattfindet. Ich glaube, das ist auch mal ganz erfrischend, andere Gesichter zu sehen. Ja, auf jeden Fall habe ich seit letztem Jahr irgendwie eine Frage, die mich beschäftigt, seit letztem Herbst. Und diese Frage ist verknüpft mit einer Person aus der Bibel. Und diese Person gibt uns Aufschluss über unser Herz, über das menschliche Herz. Das ist mir noch bewusster geworden, wo ich mich mit diesem Abschnitt, mit dieser Person beschäftigt habe. Ganz zu Recht spricht die Bibel im Alten Testament und auch an vielen anderen Stellen über unser Herz. Und eine Stelle, die passt so richtig auf diesen Abschnitt oder dieses Lebensbild, das ich mit euch betrachten möchte. Und dort sagt Jeremia, beziehungsweise Gott durch Jeremia, er spricht dort über das Herz und sagt, arglistig ist das Herz, mehr als alles andere und verschlagen ist es, wer kann es ergründen? Das ist aus der Besetzung Menge. Und ich fand diesen Begriff verschlagen besonders treffend, wenn ich mein Herz anschaue und vielleicht, wenn du in dein Herz schaust, welche Spielchen dein Herz mit dir treibt. Ich hoffe, das ist dir hier und da schon mal aufgefallen. Wenn nicht, bist du gerade richtig heute Morgen hier. Es geht gerade darum, um eine Person, die lange Zeit brauchte, um ihr eigenes Herz kennenzulernen. Also die Person, um die es heute geht, ist Juda. Juda war ein Sohn, einer von den 12 Söhnen Jakobs, einer der Erzväter. Er kommt im Alten Testament vor. Und das Thema, das ich heute gewählt habe, lautet Juda, der Mann mit dem Herz am richtigen Fleck? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie gesagt, die Frage, die mich seit längerer Zeit beschäftigt, geht um Juda und warum Juda so eine besondere Rolle in der Bibel spielt. Warum bekommt Juda in 1. Mose 49, wo Jakob, der Vater, den Segen über seine 12 Söhne spricht, warum bekommt Juda da den größten Teil des Segens ab? Neben Josef natürlich. Bei Josef können wir das nachvollziehen. Sein Leben war wirklich ein sehr vorbildliches, das für uns auch als großes Vorbild heute gilt. Aber warum Juda? Warum spielt Juda eine Rolle in der Heilsgeschichte, im Volk Israel, aber auch in der Vorbereitung auf den Messias hin? Hand aufs Herz. Würde dir auf Anhieb etwas einfallen, was du Lobenswertes über Juda sagen könntest? Über diesen Mann aus dem Alten Testament? Lass uns mal reinschauen in das Leben dieses besonderen Mannes. Wenn wir in das Leben oder hinter die Kulissen dieses Mannes schauen, da gibt es erstaunliche Dinge zu entdecken. Und ich muss ich weiß nicht, ob ich dich warnen muss, aber vielleicht zumindest informieren, dass du besonders Acht geben solltest, weil das, was sich im Leben oder im Herzen von diesem Juda abspielt, sich hier und da in meinem und in deinem Herzen in ähnlicher Weise abspielt. Das Leben dieses Mannes spielt sich im Wesentlichen in einem Kapitel der Bibel ab. 1. Mose 38. Und wenn man so will, ist dieses Kapitel ein Exkurs. Wenn wir so das erste Buch Mose verfolgen, werden verschiedene Menschen erwähnt, verschiedene Dinge, die Gott wichtig waren. Und auf einmal zoomt die Bibel in ein Leben eines Mannes hinein und vielleicht sogar so tief und so intensiv, dass wir das, was wir dort zu sehen bekommen, vielleicht gar nicht sehen wollen. Aber es ist wichtig, dass wir das auch zu sehen bekommen, und dafür haben wir die Bibel. Und deshalb lade ich euch ein, dass wir zusammen einige Ausschnitte aus diesem Kapitel 38 miteinander lesen und diesen Juda kennenlernen. Es ist echt wahr, was Gott damals zu Samuel, der einige Zeit später lebte, sagte: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und das trifft auf diesen Juda hundertprozentig zu. Wie gesagt, ich lade ein, 1. Mose 38 aufzuschlagen, wenn ihr die Bibeln dabei habt. Ich lese die ersten 5 Verse. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Shua hieß. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Soweit erstmal diesen Abschnitt. Wie gesagt, diese Geschichte Juda gibt uns einen intensiven Einblick in unser eigenes Herz. Was genau ist das Herz? Alex hat das ja eingangs schon ein wenig erwähnt und erläutert. Mit Herzen verbinden wir das, oder die Bibel spricht von einem Herzen, von unserem inneren Menschen. Also nicht unsere Hülle, unser Körper, sondern das, was uns als Person eigentlich ausmacht. Und dieses Herz, das äußert sich in verschiedenen Arten und Weisen. Alex hat eben schon gesagt, dass es sehr, sehr viele Bibelstellen zum Herzen gibt. Und ich möchte mal einige exemplarisch nur kurz ansprechen, was in unserem Herzen abgeht, wie es um unser Herz bestellt ist. Mit unserem Herzen hassen und verachten wir Menschen, Anwesende natürlich ausgeschlossen. Wir fürchten uns, wir tragen Leid, wir sind stolz, wir begehren, wir geben Versuchungen nach, wir wenden uns Gott zu oder Gott ab oder von Gott ab. Wir beten mit unserem Herzen, wir meditieren, wir singen, wir geben mit unserem Herzen, wir lieben, wir täuschen oder sind treu und aufrichtig. Wir richten Götzen auf in unserem Herzen oder wir suchen Gott. Wir tun Buße, wir glauben mit unserem Herzen und empfangen Gnade. All das tun wir in, durch oder mit unserem Herzen. Ich möchte mal wagen, eine Aussage zu treffen hier an dieser Stelle über unser Herz. Das Herz, unser Herz kennt eigentlich nur 2 Zustände: Stolz oder Demut. Und dazwischen pendelt unser Herz den ganzen Tag und unser ganzes Leben hin und her. Und das wird ganz, ganz deutlich hier an diesem Beispiel von Juda. Die Krux bei unserem Herzen zu erkennen, was Stolz und was Demut ist, dass der Stolz häufig in einer Art und Weise daherkommt, dass wir diesen Stolz gar nicht entdecken. Ich werde nachher noch kurz was zu sagen. Aber kommen wir erstmal zurück zu Vers 1, mit dem diese Geschichte beginnt. Ich lese nochmal: Und es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Nun, die Bibel erklärt uns jetzt hier an dieser Stelle nicht, warum Juda sich aus seiner Familie löste, weg von seinem Vater zog und sich diesem einen Mann anschloss, der Hira. Hira war ein Kanaanit, ein Heide sozusagen. Ich weiß nicht, was den Juda getrieben hat, warum er sich diesem Mann angeschlossen hat. Vielleicht hat er sich gedacht: Mit diesem Mann kann ich etwas erleben. In seinem Umfeld gibt es etwas, was erstrebenswert ist, was ich zu Hause in meinem Familienkreis, in meiner Verwandtschaft nicht erleben kann. Vielleicht hat er sich als Sandwich-Kind gefühlt. Ich habe das einfach mal nachgerechnet. Juda ist genau das Kind, das vierte Kind von 7, also von Lea, von der einen Frau Jakobs. Er war keiner wie Ruben, der Erstgeborene. Damals galt der Erstgeborene als etwas Besonderes. Er hat nachher sehr vieles von seinem Vater geerbt. er war der nicht. Vielleicht hat er sich auch gekränkt gefühlt, weil die Aufmerksamkeit seines Vaters auf die zwei Jüngsten gerichtet war, auf Josef, auf Benjamin. Und vielleicht fehlte ihm diese Anerkennung, diese Zuwendung des Vaters. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, er bewegte sich weg aus dem Schutzraum seiner Familie, aus dem Schutzraum des Gottes Israel, und er wandte sich an diesen Hira, sein Freund, den er irgendwo kennengelernt hat, und richtete oder orientierte sich dahin, wo dieser Mann sich aufhielt. Vielleicht geht es dir ähnlich in deinem Leben. Vielleicht bist du auch so eine Art Sandwich-Kind. Du bist in einer Familie und bist irgendwie nicht etwas Besonderes. Zumindest fühlst du dich nicht so. Du bist keiner, der besonders musikalisch ist oder einen hohen IQ hat. Du bist keiner, der irgendwie besonders aussieht. Zumindest fühlst du dich nicht so. Vielleicht bist du auch niemand, der besonders kreativ ist oder ein besonderes Charisma ausstrahlt. Was also tun, wenn ich nur ein 0815-Mensch bin und keine Besonderheit habe? Aber ich brauche als Mensch, oder meine ich zumindest zu brauchen, diese Aufmerksamkeit und Zuwendung. Was tust du? Nun, in Judas Herz, und das ist auch so eine verdeckte Art des Stolzes, er brauchte diese Aufmerksamkeit, die er scheinbar nicht bekommen hat. Vielleicht wollte er aber auch fliehen aus dem Autoritätsbereich seines Vaters oder aus der Verwandtschaft. Vielleicht wollte er auch fliehen aus dem Autoritätsbereich seines Gottes. Er wollte ein Leben führen, das ihm gefiel, wo er etwas davon hatte. Und vielleicht fühlst du dich ähnlich so. Ich weiß nicht, ob du dich von der Gemeinde gelöst hast. Ich meine vielleicht nicht von der Mitgliedschaft, aber so innerlich, dass du gedanklich oder mit deinen Ideen, mit dem, was dich bewegt, schon längst von der Gemeinde weg bist und damit vielleicht auch von Gott. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann der Judas dir an dieser Stelle, und wir werden ja sein Leben gleich weiter betrachten, irgendwie die Augen öffnen, welche Folgen es haben kann, wenn man sich von Gott, aus der Gemeinschaft Gottes entfernt. Die Geschichte geht ja weiter und häufig ist es ja so, dass wir uns Menschen anschließen, die eine gewisse Ausstrahlung haben, die etwas zu bieten haben. Und Hira war so ein, er sammelte Leute um sich oder in seiner Gegenwart waren Menschen, die scheinbar irgendwie attraktiv waren. Und der zweite Vers macht das auch deutlich und ich lese ihn jetzt nochmal. Und Judas sah dort die Tochter eines Kananiters, der Schua hieß. Nochmal. Und Judas sah dort die Tochter eines Kananiters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Diese kurze Schilderung macht uns deutlich und lässt uns sehr, sehr tief blicken in das Herz von diesem Judas. Sie offenbart nämlich seine Herzenshaltung. Dort steht ganz lapidar, und Judas sah. Nun, er hat hier eine Frau ausgesucht und so scheint es hier und auch die weitere Schilderung, wie er die Beziehung zu seiner Frau geführt hat, dass für ihn interessant war das Äußere dieser Frau. Darüber hinaus interessierte es ihn scheinbar nicht. Es interessierte ihn nicht, dass sie eine von den Heiden waren, dass ihr Glaube ein ganz anderer war, dass ihre Lebensführung, dass ihre Werte und ihre Wertmaßstäbe andere waren als seine. Zu diesem Zeitpunkt interessierte es ihn scheinbar gar nicht. Und das verwundert auch nicht, denn, so kommt das hier zumindest zum Vorschein, Judas hatte zu diesem Zeitpunkt eine sehr, sehr laue Beziehung zu Gott, wenn er überhaupt eine Beziehung zu Gott hatte. Und das macht sich auch deutlich in dieser Beziehung zu dieser Frau. Das ist nämlich so, und wir müssen hier ganz genau hinschauen, wie das hier geschildert wird. Diese Art und Weise, wie er seine Frau aussucht, macht sich auch darin bemerkbar, dass diese Frau überhaupt gar keinen Namen hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wo wir das eben gelesen haben. Er heiratet oder nimmt eine Frau oder ein Mädchen zur Frau, die Tochter von ist, aber diese Frau hat scheinbar gar keinen Namen. Und so äußert sich auch die Beziehung, die er zu ihr hat. Und wie gesagt, dadurch, dass er keine Beziehung zu Gott hat, war auch seine Beziehung zu seiner Frau eine äußerst sachliche, eine oberflächliche, eine überhaupt nicht fürsorgliche für seine Frau. Und auch hier sehen wir die Art und Weise, wie es um das Herz von Judas bestellt war. Interessant ist, dass auch in der weitergehenden Geschichte, wenn es um seine Frau geht, sie von Anfang bis Ende keinen Namen hat. Wir lesen mal den nächsten Abschnitt. Nein, ich möchte noch ein paar weitere Gedanken dazu äußern, was die Beziehung Judas zu Gott betrifft. Seine Distanz zu Gott und seine abgekühlte Beziehung zu ihm und auch seine Gleichgültigkeit über Gottes Gebote macht sich auch ganz besonders deutlich, wie seine Familie nun entsteht. Wir haben vorhin gelesen, das ist auch ganz, ganz interessant, dass es hier so formuliert wird, dreimal hintereinander, ganz nüchtern und sachlich, und sie wurde schwanger und gebar. Und sie wurde schwanger und gebar und das dritte Mal und sie gebar wiederum einen Sohn. Interessant ist, wer den Kindern Namen gibt. Beim ersten Sohn ist es so, dass hier steht, dass Juda seinem Erstgeborenen den Namen Er gab. Andere Übersetzungen nennen ihn Ger. Auf jeden Fall, er ist derjenige, der dem ersten Sohn den Namen gibt. Damals war es so, dass der Erstgeborene, ich hatte es eben schon erwähnt, eine ganz besondere Bedeutung hatte. Er erbte nachher alles und es war etwas Besonderes, wenn man ein Kind bekommt und wenn es dann noch ein Junge war, der Erstgeborene, auf den konzentrierte sich die ganze Aufmerksamkeit. Bei dem zweiten Sohn und beim dritten Sohn lesen wir, und sie gab ihm den Namen. Das heißt, dass scheinbar Juda, nachdem er seinen ersten Sohn bekommen hat, sich irgendwie aus der Verantwortung löst und irgendwo ist, aber nicht da, wo seine Familie ist. Und beim dritten Sohn, und sie gab ihm wiederum einen Namen. Sie, die Namenlose, die nicht mal erwähnt wird mit Namen, gibt ihren Söhnen Namen. Ist das nicht ein Bild dafür, wie fern von seiner Familie, wie fern von Gott Juda sich aufhält? Und interessant ist, beim dritten Kind heißt es sogar, zu dem Zeitpunkt, als das dritte Kind geboren wurde, hielt sich Juda in Kesib auf. Und ich habe mal nachgeschlagen, was dieser Name, diese Ortschaft bedeutet. Und da spricht Bände. Kesib bedeutet Täuschung, Falschheit, Götze. Und das ist genau das, was Juda an den Tag legt. Er kommt seiner Verantwortung nicht nach, er kümmert sich nicht um seine Familie und schon lange nicht um das geistliche Wachstum seiner Familie. Juda interessiert sich lediglich um das, was ihm was einbringt. Und nicht umsonst hat er sich mit seinem Freund Hira zusammengetan. Das waren wohl ganz große und erfolgreiche Viehzüchter. Und auch später lesen wir, dass er sich hauptsächlich diesem Hobby oder diesem Geschäft zuwandte. Liebe Männer, dieses Bild von Juda wird sehr, sehr krass dargestellt. Seine Kälte, seine Verantwortungslosigkeit, seine Abwesenheit. Aber ist das nicht das, wo wir auch mit zu kämpfen haben? Dass wir einen Hang zur Distanziertheit haben, dass wir einen Hang haben zu Passivität, dass wir unsere Frauen häufig einfach so im Regen stehen lassen. Und viele Frauen klagen oder weinen heimlich nachts die Kissen voll, weil die Männer sich zurückziehen, weil sie eigenen Interessen nachgehen, weil sie ihren Hobbys nachgehen und schon gar nicht die geistliche Führung in ihrer Familie übernehmen. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Wenn die Beziehung, wenn meine Beziehung zu Gott auf den Nullpunkt angekommen ist, kümmere ich mich dann um die Beziehung meiner Frau zu Gott? Kümmere ich mich dann überhaupt um die Beziehung zu meiner Familie? Aber Judas Verhalten bzw. seine Passivität ist noch nicht am Endpunkt angekommen. Sein Bild, wie er mit seiner Familie umgeht, seine Beziehung zu Gott, ist für uns ein großes Warnschild. Warum sage ich das? Weil sein Verhalten sich unwillkürlich auch auf seine Familie, auf seine Kinder niederschlägt. Und deshalb ist es ein großes Warnzeichen für uns. Ich möchte mit uns nochmal weiterlesen, ab Vers 6. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn, Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Juda, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan, also zu seinem zweiten Sohn, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete der Herr auch ihn. Da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, in Klammern heimlich, vielleicht könnte auch er sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Ist das nicht hier krass formuliert? die Verhaltensweise von Juda. Und interessant ist, dass sein Verhalten, sein egozentrisches Verhalten in seinen Söhnen noch viel, viel stärker zum Ausdruck kommt. Wir haben eben gelesen, dass Gott den einen wie den anderen töte wegen der Boshaftigkeit. Und das ist in der Tat so, dass die Söhne nicht viel Gutes von ihrem Vater lernen konnten oder es zumindest nicht getan haben. Das sieht man daran, wie sie auch füreinander nichts übrig haben. Wie Onan für seinen älteren Bruder nichts übrig hatte. Er war nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, wie es damals üblich in der Gesellschaft war. Er war nicht bereit, seinem Vater gegenüber Respekt zu erbringen, geschweige denn seiner Frau, die er jetzt bekommen hatte. Die Geschichte geht weiter, ich möchte ab Vers 12 lesen. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Also hier die Geschichte oder die Situation. Juda lebt die ganze Zeit mit seiner Frau, sie haben drei Söhne, sie sind bestimmt 20, 30 Jahre, wenn nicht mehr, miteinander verheiratet. Und auch an dieser Stelle wird nicht mal ihr Name genannt. Also die Frau stirbt und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund Adulam. Also wir merken hier, das ist jetzt die Geschichte oder der Abschnitt, wo erwähnt wird, dass Juda, dass die Talsohle seines Lebens, wie er mit Gott gelebt hat, das den Grund noch nicht erreicht hat. Und Juda kommt an diesen Punkt, zwei seiner Söhne sterben, seine Frau stirbt und wie geht es jetzt mit ihm weiter? Man würde vielleicht denken, jetzt muss er doch irgendwie wach werden. Irgendwas muss doch in ihm jetzt passieren, dass er sich wieder Gott zuwendet, dass er sich vielleicht seiner Familie wieder zuwendet. Aber so ist nicht so. Auf jeden Fall, er sucht wieder seinen Freund auf. Und in Vers 13 geht es weiter. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Juda sie sah, er kam wohl des Weges, glaubte er, dass sie eine Hure sei, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab am Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. An dieser Stelle neigen wir vielleicht dazu, unseren Kopf zu schütteln und sagen, wie kann man nur? Wie kann man nur so triebgesteuert sein? Wie kann man nur so gewissenlos mit anderen Menschen umgehen, um zu seinem vermeintlichen Recht zu kommen? Jakobus schreibt in seinem Brief an die Gläubigen, wo es gerade um solche Situationen geht, wie jetzt der Juda erlebt hat, in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern, und jetzt kommt es, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist Begierde oder wie kommt es zu Begierde oder anders gesagt zur bösen Lust? Ich habe mal so eine Definition gelesen, dort heißt es, Begierde ist das eigensüchtige, auf Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse gerichtete Begehren des Menschen und der sündige gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun und zu besitzen und zu sein, was einem gefällt oder vermeintlich zusteht. Als ich so über diese Situation nachdachte, in die Juda jetzt hineingeschlittert ist, musste ich an ein Erlebnis denken, das ist schon 30 Jahre her. Damals war ich noch ein junger Mann. Ich war eine Woche lang zu einem Seminar nach Dresden gefahren, eine Schulung. Und das war so, dass die meisten Teilnehmer, weil es ja, je nachdem wo man wohnte, doch eine entsprechende Strecke ist, sind am Tag vorher schon angereist, ins Hotel gezogen, eingecheckt. Aber eine Teilnehmerin, die wohnte wohl in der Nähe, die ist am nächsten Tag angereist, also als das Seminar begonnen hat. Und als das Seminar dann am Tag zu Ende war, gingen wir gemeinsam als Gruppe zu den Hotels, in denen wir untergebracht waren. Das war in der Nähe, man konnte das fußläufig erreichen. Und diese Frau, weil sie an dem Tag angereist war, die hatte an ihrem Koffer zu schleppen. Und ich sah, dass sie sehr schwer für sie war und bot ihr die Hilfe an, den Koffer zu übernehmen. Das nahm sie auch dankend an. Und so gingen wir. Und wir kamen dann in das Hotel, ins Foyer. Ich stellte den Koffer ab, sagte Tschüss, sie bedankte sich. Und ich ging in mein Hotel, alles gut. Jetzt viele Jahre später, wo ich über diese Situation nachdachte, kam mir irgendwie der Gedanke, was wäre, wenn sie gesagt hätte, hättest du noch Lust, kurz hochzukommen? Zu der Frage ist es damals nicht gekommen und auch nicht zu der Tat. Aber sind wir nicht alle versuchbar? Und gerade in der Situation, die hier von Juda geschildert wird, ich weiß nicht, ob seine Frau lange krank gewesen ist, wie auch immer, er hat auf jeden Fall länger getrauert. Und dann kommt er in so eine Situation, wo er sehr versuchbar ist. Und weil seine Beziehung, wie vorher geschildert, so oberflächlich war zu Gott, ist es da gelandet oder ist er da gelandet, wo er gelandet ist? Man sagt, wir Männer sind versuchbar mit unseren Augen, Frauen mit ihren Ohren. Warum? Frauen reagieren auf das, was Männer Nettes zu ihnen sagen. Der Arbeitskollege, der Chef, der Bekannte, wie auch immer. Bei uns Männern ist das mit den Augen. Wir haben das hier in dieser Geschichte gerade gelesen und gesehen. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, vielleicht so ganz persönlich. Der eine oder andere war vielleicht mal zur Kur gewesen. Welche Gedanken sind dir nach 3 oder 4 Wochen gekommen, als du dort alleine getrennt von deinem Partner gewesen bist? Wie geht es dir, wenn du auf Montage bist oder auf einer Dienstreise? Gibt es solche ähnliche Situationen wie jetzt bei Juda in dieser Situation? Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns jetzt vorher, bevor wir in so eine Situation kommen, in unserem Herzen fest vornehmen, wie will ich in so einer Situation reagieren? Will ich dann anfangen zu diskutieren innerlich? Ist das gut, nicht? Welche Folgen könnte es haben? Nein, sondern jetzt an dieser Stelle, heute vielleicht als Erinnerung oder auch als Ermutigung, fest im Herzen zu werden, wie will ich in solchen Situationen mich verhalten? Paulus schreibt, weil er auch ein Mann war, weil er wusste, wie wir Menschen ticken, an die Gläubigen im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Also es geht hier nicht um die Körperteile unseres Körpers, dass wir sie irgendwie massakrieren sollen. Es geht nicht darum. Es geht um diese alte Natur, die immer noch in uns da ist. Und durch unsere Wünsche, die wir haben, die auch nicht unbedingt verkehrt sind, oder auch die Bedürfnisse, die wir haben, die sind auch nicht verkehrt. Aber die Gefahr besteht, dass aus unseren Wünschen, aus unseren Bedürfnissen auf einmal Begierden werden. Und sie anfangen uns zu kontrollieren und über uns zu herrschen. Und deshalb ermutigt Paulus die Gläubigen radikal mit diesen Dingen aufzuräumen und dagegen anzugehen. Und dann kommen wir zum Wendepunkt im Leben von Juda. Und das ist das Erfreuliche und das Schöne, dass aus so einem Leben, wie wir es jetzt geschildert bekommen haben, das fern von Gott war, fern von der Gemeinschaft mit den Gläubigen, wenn man so will, damals, dass Gott trotzdem und gerade da diese Situation nutzt, um Veränderung herbeizuführen. Vers 24 lesen wir weiter. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Juda, und achtet mal drauf, wie er damit umgeht, da sprach Juda, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Irgendwer soll das machen, ich nicht. Ich bin ja der Tolle, ich bin ja der Aufrichtige. Dann geht sie weiter. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das hier gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem dieser Siegelring und die Schnur und der Stab gehören. Da erkannte Juda und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Dieser kurze Satz, sie ist gerechter als ich, wenn er auch so unscheinbar hier erscheint, beschreibt ein gewaltiges Umdenken in diesem Leben von Juda. mit dieser Aussage, die er wohl öffentlich auch getroffen hat, gibt er laut und öffentlich zu Protokoll, diese Tat, die ich hier getan habe und mein ganzes Leben bisher, ist ein ganz, ganz verabscheuungswürdiges. Ich möchte mich abwenden von meinem Egoismus, von der Rücksichtslosigkeit, von der Verantwortungslosigkeit und mit all den Dingen, die in meinem Herzen so lauern. Und mit dieser Aussage demütigt er sich unter die Situation oder wie wir über eine Hure denken. Er sagt, sie ist gerechter als ich. Also mit anderen Worten, das, was ich getan habe, erscheint ihr gegenüber wirklich sehr, sehr verwerflich. Und das ist der Punkt, wie ich meine, hier in diesem Abschnitt, an dem Gott Juda haben wollte. Tiefer zu fallen ging nicht, aber Juda hat auf einmal kapiert, in meinem Leben läuft etwas gründlich schief bis hierhin. Und er erkennt das und er tut Buße, indem er das ganz öffentlich ausspricht und sagt, sie ist gerechter als ich. Mit anderen Worten, ich bin völlig verdorben und ich brauche eine Umkehr. Und Gott sieht das Herz an. Und das ist wirklich erstaunlich, was jetzt im Leben von Juda passiert, nachdem er diesen kurzen Satz getan hat und nachdem etwas Gewaltiges in seinem Herzen sich verändert hat. Wir sind gerade bei uns in der Gemeindebibelschule oder waren vor kurzem beim Matthäusevangelium. Und alle, die Bibel lesen oder vielleicht auch jetzt nochmal nachlesen möchten, Matthäusevangelium fängt ja an mit dem Geschlechtsregister von Jesus. Und da fährt der Matthäus in Vers 2 fort und sagt, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Bis hierhin alles gut. Und dann Vers 3, Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Und Vers 5, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Weiter in Vers 5, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Und Vers 6, die zweite Hälfte, der König David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Merkt ihr, um welche Männer es hier geht? Merkt ihr, um welche Frauen es hier geht? Aber das Interessante ist, wenn man weiter in der Bibel liest, im Hebräerbrief zum Beispiel, dort steht, denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Und dann, Vers 11, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämte sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Also für Jesus ist nicht wichtig, was ich in meinem Leben getan habe, was ich nicht getan habe, wie kaputt mein Leben war, sondern dieser eine Punkt in meinem Leben, wo ich umdenke, wo etwas mit meinem Herzen passiert, wo das Böse aus meinem Herzen entfernt wird und auf einmal eine neue Gesinnung eingepflanzt wird. Und das passierte ganz exemplarisch hier bei Juda. Denn, und ich bin mir sicher, dass das der Punkt war in seinem Leben, wenn wir dann in Kapitel 43 reinschauen, das ist ein paar Kapitel weiter, was Juda auf einmal für ein Mann ist. Nun, die Situation ist dort folgende. Josef ist mittlerweile Herrscher in Ägypten. Nur Juda und seine Familie, die haben es noch nicht mitbekommen. Sie waren zwar schon einmal da gewesen in Ägypten, haben Nahrung gekauft und jetzt nach Hause gekommen. Die Nahrung ist wieder zur Neige gegangen. Und nun in Vers 3, in Kapitel 43, tritt Juda auf, das erste Mal. Und er sagt, aber Juda antwortete seinem Vater und sprach, der Mann hat uns ernstlich bezeugt, das meint Josef, und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und Speise kaufen. Wenn du ihn aber nicht schickst, so ziehen wir nicht hin. Denn der Mann hat uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht dabei ist. Und dann fängt Jakob an, mit seinen Söhnen zu diskutieren. Gibt es vielleicht nicht doch einen Weg, dass der Benjamin hier bleiben kann und ihr so hinzieht? Aber es gab keinen. Sie haben hin und her überlegt und dann tritt Juda wieder auf in Vers 8 und sprach, und dann steht dort, und Juda sprach zu seinem Vater, zum Vater Israel, gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Ist das derselbe Juda, wie wir den vorhin kennengelernt haben? Hier sehen wir als einen Mann, der auf einmal Initiative ergreift. in seinem Leben vorher war das überhaupt nicht der Fall gewesen. Hier ist jemand, der auf einmal den Ernst der Lage erkennt. Hier ist jemand, der Ideen hat, wie können wir diesen Ernst der Lage beheben? Wie können wir eine Lösung herbeiführen? Wie kommt es auf einmal, dass dieser Judah, der sonst so blind war für seine eigene Familie, dass er auf einmal diese lebensbedrohliche Situation für seine ganze Sippe erkennt und etwas unternehmen möchte? Hier ist ein Mann auf einmal, der Bürge sein möchte für seinen Bruder, wo er doch nicht weiß, wie die Situation später, wenn sie nach Ägypten ziehen werden, ausgehen wird. Da ist etwas in dem Herzen dieses Juda passiert. Und das wird noch deutlicher in Kapitel 44. Da sind die jetzt in Ägypten angekommen, das zweite Mal. Und es kommt, wie es kommen musste. Benjamin steht jetzt vor der Gefahr, dass er ins Gefängnis muss, weil bei ihm dieser Becher gefunden wurde. Und da tritt Juda wiederum auf. Die sind 10 Brüder dort. 10, Josef auch, aber 9 eigentlich, die hier auf der Anklagebank stehen. Und Juda ist derjenige, der auf einmal auftritt und die Verhandlung führt. Und das ist so interessant und bemerkenswert, was mit diesem Juda passiert ist. Vers 14, und Juda ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort, und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Und dann Vers 16, Juda antwortete, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte des Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Er aber, das meint Josef, sprach, das sei ferne von mir, da so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf. Vers 18, da trat Juda näher zu ihm hin und sprach, bitte, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort vor deinen Ohren reden, denn dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Und dann schildert Juda, was in seiner Familie abgegangen ist, wie es dazu gekommen ist, dass auf einmal Benjamin in den Fokus gerückt wurde, wieso er auf einmal hier mitkommen musste und wie sein Vater darüber nachdachte. Und in Vers 13 kommt das eigentlich zu diesem Punkt, wo diese Wende passiert und wonach er sich Josef dann auch zu erkennen gibt. Aber was mir hier wichtig ist, wie Juda jetzt auftritt, was in seinem Herzen auf einmal anders ist. Vers 30, wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Vaters, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat bei seinem Vater für den Knaben gebürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich von meinem Vater die Schuld tragen mein Leben lang. Darum will ich nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater treffe. Welches Bild malt jetzt die Bibel von diesem Juda? Ist das immer noch dieser stolze, destruktive Mann? Liebe Gemeinde, warum ist es wichtig, dass etwas in unserem Herzen passiert? Weil das, was nach außen sichtbar ist, immer die Wurzeln in unserem Herzen hat. Und nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 12, der gute Mensch bringt aus dem Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Also Juda hat viele Jahre seines Lebens damit verbracht, eine Fassade aufzubauen. Nach außen hin einen Mann abzugeben, der stark ist, der weiß, was er will, der gewisse Ziele verfolgt und sie auch erreicht. Niemand konnte ihm irgendwie wirklich etwas nachsagen. Aber erst nach der Buße, nachdem er erkannt hat, wie verdorben sein Herz ist, welche Auswirkungen sein Handeln auf seine Familie und auch auf die ganze Verwandtschaft und auf die Menschen hatte, die in seinem Umfeld waren, erst da konnte Gott ihn zu dem machen, was er aus ihm machen wollte. Und deshalb ist Juda derjenige, der in der Bibel eine Rolle spielt, eine große Rolle. In Offenbarung 5 gibt es einen interessanten Vers und das finde ich so das Schöne, was auch im Geschlechtsregister deutlich wird. Dort ist die Rede davon, die Situation ist, im Himmel wird dargestellt, die ganzen schweren Geschehnisse, die auf der Erde passieren werden. Und da formuliert die Offenbarung das so, dass dann irgendwie eine peinliche Situation entsteht. Wer soll diese Siegel öffnen? Wer ist dazu überhaupt in der Lage, die sieben Siegel zu öffnen? Und dort wird geantwortet, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Ist das nicht gewaltig, wie hier explizit und voller Bewunderung Juda in Verbindung mit Jesus Christus, mit dem Lamm, mit dem Löwen in Verbindung gebracht wird? Juda und David, diese beiden Männer, wenn wir in ihr Leben hineinschauen, wie sie jämmerlich versagt haben, würden wir uns mit Stolz oder mit Freude zu solchen Männern bekennen? Jesus tut das an dieser Stelle. Warum? Weil er weiß, und die Geschichte schreibt das ja auch, in dem Leben, in dem Herzen dieser Menschen hat es einen gewaltigen Umbruch gegeben, eine Veränderung. Und deshalb ist Jesus im gewissen Sinne auch stolz, diese Männer in seiner Ahnenreihe zu haben. Ich komme zum Schluss. Das Leben von Juda wird zusammengefasst in einem Bibelvers. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das, was Juda erleben musste in seinem ersten Teil seines Lebens, wie viel Not, wie viel Elend er verursacht hat dort und nach seiner Veränderung, wie viel Segen er gebracht hat für die Zusammenführung der Familie, für das Volk als solches und für die Nachkommen, die von ihm abstammten. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade in 1. Mose 49 Juda diesen Segen von Gott bekommt. Und dort wird auch dieser Löwe erwähnt, dieser Messias, der eines Tages aus seiner Nachkommenschaft entstehen wird. Vielleicht sitzt du hier und denkst, oder musst ehrlich zugeben, in gewisser Weise ähnele ich diesem Juda. Ich bin irgendwie ausgebüxt aus der Gemeinschaft der Gemeinde, aus der Gemeinschaft meiner Familie, aus der Gemeinschaft mit Gott. Ich lebe ein Leben nach meiner eigenen Vorstellung. Und bisher geht auch noch alles gut vielleicht. Diese Geschichte will dich wach machen. Eine gewisse Zeit geht es im Leben wirklich gut. Juda hatte bestimmt einige Reichtümer angehäuft. Er konnte sich verschiedene Dinge aussuchen. Aber eines Tages hat sein Leben dann eine Kehrtwende getan und er hat geerntet, was er gesät hat. Vielleicht bist du auch schon in der Situation wie Juda, als er miterleben musste, was mit seinen Söhnen passiert ist, dass einer nach dem anderen gestorben ist, wie er erkannt hat, was in seinem Herzen steckt. Vielleicht geht es dir ähnlich so, dass deine Ehe kaputt ist, dass du Streit hast in deiner Familie, in deinen Beziehungen. All diese Dinge, die wir uns gar nicht wünschen, aber die sind Folge von unserem Verhalten und von der Abkehr von unserem Gott. Ich möchte aber auch uns Männer ermutigen, dass wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung in dem Sinne für unsere Ehefrauen, für unsere Familie, die Verantwortung, die Gott uns generell als Männer und Väter gibt, dass wir das gerne tun und in Hingabe und mit Verantwortungsbewusstsein, mit wirklicher, herzlicher Aufmerksamkeit unseren Menschen gegenüber, die Gott in unser Leben gestellt hat. Und dass wir vor allen Dingen als Männer geistliche Verantwortung in unserem Leben übernehmen. Ich sagte eingangs, und damit komme ich zum Schluss, Stolz hat eigentlich nur zwei Eigenschaften, beziehungsweise unser Herz kann nur zwei Eigenschaften einnehmen. Entweder ist es stolz oder ist es demütig. Ist das wirklich so? Gibt es nichts dazwischen? Ja und nein. Was es dazwischen gibt, heißt Verdrängung oder es heißt, ich versuche etwas zu erklären. Und es ist in der Tat so, ich habe noch mal ganz konkret darüber nachgedacht. Gestern hatten wir noch so eine Situation mit meinem Sohn. Wir waren da am Werkeln gewesen und irgendwie war er nicht bei der Sache. Und das bedeutete für mich am Ende mehr Aufwand. Ich war gereizt, ich war aufgebracht. Und da merkte ich, ich versuchte es nachher irgendwie auch für mich selber zu entschuldigen. Naja, sein Verhalten war ja auch nicht angebracht, war nicht in Ordnung. Aber da merkte ich, wie in mir dieser Stolz eigentlich da war, aber ich versucht habe, ihn irgendwie wegzuerklären oder zu verdrängen, am Ende, dass ich als Guter dastehe. Und ich habe festgestellt, dass Stolz sehr, sehr viele Gesichter hat. Und die sind so perfide und so verschleiert, dass wir die häufig gar nicht entdecken. Mit meinem Freund lesen wir zurzeit ein Buch, das heißt Der vorbildliche Ehemann. Vielleicht kennt das jemand von euch oder hat das schon gelesen. In diesem Buch gibt es einen Abschnitt, da geht es um Hingabe. Um Hingabe und um die Dinge, die Hingabe verhindern. Und unter anderem führt er dort auf der einen Seite Stolz und die Facetten, die Stolz annehmen kann. Es sind 30 an der Zahl in diesem Abschnitt. Und ich habe mich gewundert und war erstaunt, wie unser Herz uns betört und Dinge versucht als Demut zu verkaufen, was in Wirklichkeit Stolz ist. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, ganz kurz, wie das passiert. Also Stolz kann folgendermaßen auftreten. Beispielsweise sich auf die Gaben und Fähigkeiten zu konzentrieren, die man nicht hat. Einige stolze Menschen erscheinen vielleicht überhaupt nicht stolz, weil sie sich ständig selbst schlecht reden. Doch das ist immer ein Zeichen von Stolz, weil sie nach wie vor ich-bezogen sind und sich selbst erhöhen möchten. Eine solche "Oh, ich armer" Einstellung ist Selbstmitleid, was wiederum Stolz ist. Kennt ihr solche Menschen? Vielleicht neigt ihr auch selber dazu, so etwas von sich zu geben: Ach, jetzt ist mir das schon wieder passiert und was bin ich doch für ein Trottel oder wie auch immer. Der Gedanke, der dahinter ist, ja eigentlich irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Dass jemand sagt: Ach, du bist gar nicht so. Guck mal, was du doch alles kannst und wie gut du bist und hin und her. Eine Möglichkeit, wie unser Herz uns betört und am Ende ist es Stolz und wir geben es als Demut aus. Ich dachte, vielleicht ist es euch eine Hilfe und vielleicht ist der eine oder andere hier, der wirklich bemüht ist, sein Herz kennenzulernen und auch wie sein Herz ihm hier und da mitspielt. Ich lasse einige Kopien hier und wenn du magst, kannst du dir gerne eins mitnehmen und einfach für dich selber in einer ruhigen Stunde da mal durchgehen und gucken, wo trickst mich mein Herz aus? Und wie kann ich diese Dinge erkennen? Und wie kann ich dann ein Mann oder eine Frau werden, dessen Herz oder deren Herz voll Demut ist? Ich möchte euch dazu ermutigen. Vielen Dank fürs Zuhören und Gott segne euch. Amen.